Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Mit dem Wort Prediger verbinde ich eine Gruppe von Männern in schwarzen Anzügen und schwarzer Krawatte. Männer, die sonntags auszogen, um mit Schwerpunkt Ruhrgebiet und seine Randbereiche ihren Predigtdienst zu verrichten. Ich bin als Kind oft mit einem von denen auf Reisen gegangen und habe dadurch auch viele Gemeinden kennengelernt. Was das bedeutet, Sonntag für Sonntag den Dienst zu verrichten und zusätzlich noch wochentags Bibelstunden, Jugendstunden und manchmal auch Frauenstunden zu begleiten, das kann ich heute nur erahnen. Hin und wieder hier vor euch zu stehen, ist nur ein kleiner und sehr begrenzter Einblick in die Arbeit, den diese Männer seinerzeit im Gebetsverein verrichtet haben. Und was waren wir damals als Jugendliche unbarmherzig mit unseren Kritiken? Aber was ich allerdings auch erleben durfte, das waren die Gespräche in den Predigeraufnahmen. Die reisenden Brüder wurden stets nach dem Gottesdienst zum Kaffeetrinken eingeladen. In den Gesprächen dort wurde gerne mal über Lebensfragen und Lebenssituationen gesprochen. Wenn wir uns heute mit einem Text aus dem Buch der Prediger befassen, geht es nicht unbedingt um tiefe Glaubensthemen, sondern eben um diesen praktischen Umgang mit dem Glauben. Also vielleicht so wie die Gespräche beim Kaffeetrinken mit den Predigern. Das Buch der Prediger lässt sich zurückführen auf König Salomo, oder sagen wir mal so, er war zumindest ein Schreiber im Buch der Prediger. Und Salomos Vater war ja auch König und im Nebenjob Dichter und Songwriter. Er schrieb ja viele Psalmen und der wohl bekannteste ist: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also der Psalm 23, und der Vater war natürlich David. Salomo lebte ungefähr 1000 Jahre vor Christi Geburt und über ihn lesen wir in 1. König 3, die Verse 5 bis 13, was nach meiner Ansicht viel über ihn als Person aussagt. Und dort steht: Dort im Gibeon erschien Jahwe Salomo in der Nacht im Traum. Gott sagte: Sprich aus, was ich dir geben soll. Salomo erwiderte: Du hast deinen Sklaven David, meinem Vater, große Ehre erwiesen, weil er treu und gerecht war und aufrichtig vor dir gelebt hat. Du hast ihm eine große Gunst erhalten und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. Und nun, Jahwe, mein Gott, du selbst hast deinen Diener anstelle meines Vaters zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß weder aus noch ein. Dein Diener steht mitten in dem Volk, das du erwählt hast. Es ist ein großes Volk mit vielen Menschen, die niemand zählen kann. So gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört, damit er dein Volk recht richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Wie kann ich sonst dieses schwierige Volk regieren? Jahwe freut sich über diese Bitte Salomos. Deshalb sagte er zu ihm: Weil du gerade um diese Sache gebeten hast und nicht um ein langes Leben, Reichtum oder den Tod deiner Feinde, sondern um Verstand zum Hören auf das Recht, darum werde ich dir deinen Wunsch erfüllen. Pass auf, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass kein Mensch vor dir oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, nämlich Reichtum und Ehre, so dass zu deinen Lebzeiten keiner von den Königen dir gleichkommt. Ja, so liegt es doch sehr nahe, dass dieser Mann, dieser König, den Gott selbst mit Weisheit ausgestattet hat, auch diese beiden Bücher wie die Sprüche Salomos und das Buch der Prediger verfasst hat. Diese beiden Bücher sprudeln nur so vor Weisheiten. Die sind spannend einmal zu lesen. Und das Buch der Prediger hat man irgendwie nicht so auf dem Schirm und ist auch nicht sehr lange in der Perikopenordnung enthalten. Also die Ordnung, die Predigtexte der Gottesdienste im Kirchenjahr empfiehlt. Ach so, wer sich wundert, der Text ist nicht heute dran, sondern wäre eigentlich am letzten Sonntag dran gewesen. Und das liegt daran, dass ich mit Frank zwar die Sonntage getauscht habe, aber nicht die Predigtexte. So hatte Frank ja über Lydia gepredigt und ich lasse den Prediger zu uns sprechen. Salomo hat also ziemlich viel Schlaues veröffentlicht. Schlaues, was sich durch die Bibel in den Sprüchen Salomos und dem Prediger so viele Jahre gehalten hat und bis heute immer noch ein Bestseller ist. Nun klingt das Buch der Prediger schon ein wenig frommer als Sprüche, ist aber eher auch ein recht strukturloses Buch über Alltägliches. Es werden Themen wie Weisheit, Geld, Politik, Freundschaft und Tod bunt durchgemischt. Das Buch der Prediger hat offensichtlich die Aufgabe, ein wenig Bodenhaftung in das geistliche Leben zu bringen. Aus den Aussagen ist fast herauszulesen, dass sich Salomo in seiner reiferen Lebensphase befand. Er war wohl nah an der Midlife-Krise, als er den heutigen Predigtext verfasst hat. Und so befasst er sich mit der fast philosophischen Frage: Bin ich eigentlich erfolgreicher, wenn ich Gott nachfolge? Kann es überhaupt ein Leben im Misserfolg geben, wenn ich alles richtig mache, also wenn ich bete, streng akribisch die Bibel lese, wenn ich brav zu jedem Gottesdienst und jede Gemeindeversammlung gehe? Und wir wissen, ja, es gibt Misserfolge im Leben eines Christen. Und wir wissen, nein, ich bin als Christ nicht unbedingt erfolgreicher, wenn ich alle guten Regeln einhalte. Reicht es dann, wenn ich irgendwie an Gott glaube und ein guter Mensch bin? Wie viel muss ich dazu tun? Was muss ich tun, um ein guter Christ zu sein? Schützt es mich hier auf Erden? Was reicht vielleicht noch? Naja, der Glaube ist doch keine Magie. Der Glaube schützt uns hier auf der Erde erst einmal vor nichts und es gibt offensichtlich keinen direkten Zusammenhang zwischen einem gottgefälligen und einem behüteten, glücklichen und langen Leben. So sagt es zumindest unsere Erfahrung. So schreibt er in Prediger 7, die Verse 15 bis 18, und das ist der vorgeschlagene Predigttext für den letzten Sonntag: Eines habe ich beobachtet in meinem nichtigen, flüchtigen Leben. Da ist ein Gerechter, der in seiner Gerechtigkeit zugrunde geht, und da ist ein Ungerechter, der in seiner Bosheit lange lebt. Sei nicht allzu gerecht und gib dich nicht allzu weise. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei nicht zu oft ungerecht und sei kein Narr. Warum willst du vor der Zeit sterben? Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und das andere nicht lässt. Wer Gott fürchtet, wird beidem gerecht. Also ich gebe zu, ich musste den Text mehrmals lesen. Er passt erst einmal so gar nicht in das Schema, in dem wir den christlichen Glauben und unsere Erkenntnisse sehen. Zunächst beginnt der Text aber mit einer einfachen Beobachtung. Der Gerechte geht zugrunde, der Ungerechte lebt in seiner Bosheit lange. Ja, das sind Erfahrungen, die wir machen. Das Interessante ist, dass Salomo nicht versucht zu erklären, warum das so ist. Warum Gerechte manchmal früh sterben und Ungerechte manchmal lange leben. Es wäre auch müßig. Wir Menschen lieben die Extrembetrachtung. Wir lieben es, grenzwertig zu denken. Gerechte sterben früh. Wir haben oft eine selektive Wahrnehmung. Sicherlich sterben auch viele Ungerechte früh und viele Gerechte leben lange. Und wahrscheinlich wäre alles gleich verteilt, würden wir eine Statistik darüber legen können. Unser selektives Empfinden spielt uns hier einen Streich. Salomo schreibt, und so ist der Text wohl auch zu verstehen: Für das Lebenslänge oder Güte ist es völlig unerheblich, ob wir ein gerechtes oder ungerechtes Leben führen. Oder umgekehrt formuliert, ob wir nun ein gerechtes oder ein ungerechtes Leben führen, es hat keinen Einfluss darauf, wie lange oder wie gut das Leben ist. Aus dem Vers lese ich schon wieder ein verschmitztes Lächeln von Salomo. Logische Schlussfolgerung: Wenn die Gerechten früh sterben, werde nicht allzu gerecht, damit du lange leben kannst. Und werde bloß nicht zu weise, aber er sagt auch, sei kein Narr. Wie eben beschrieben, neigen wir Menschen zu den Extremen. Von absoluter Gottlosigkeit bis hin zum verkrampften, alle Gebote akribisch befolgen. So wie vom Kettenraucher zum militanten Nichtraucher. Mit diesem Extrem richten wir uns selbst zugrunde. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend häufig solche Menschen kennengelernt. Da hat ein Ex-Kinogänger eine Dia-Projektion für den Missionsabend im Gottesdienstraum verboten und so ein Zeugs. Und wir mögen dann drüber die Nase rümpfen, müde lächeln oder vielleicht auch erschrocken sein, aber wahrscheinlich steckt so ein Extremist auch in uns. Vielleicht manches Mal nicht so offensichtlich, aber unsere Denkstrukturen sind oft nicht so sehr weit davon entfernt. Oft sind die sich über die Unpünktlichkeit anderer Menschen ärgern, die sich ihre eigene Pünktlichkeit selbst hart erarbeitet haben. Oft ärgern sich die über Regelmissachtungen anderer im Straßenverkehr, die sich per innerem Zwang akribisch an die meisten Regeln halten. Salomo schreibt, dass er weise ist, der den richtigen Weg findet, und er schreibt einen ganz wichtigen Satz: Wer Gott fürchtet, der wird beidem gerecht. Wer also Gott nachfolgt, der bekommt das hin. Wenn also die Gerechtigkeit uns nicht am Leben erhält, was tut es dann? Eine Antwort auf diese Frage erhielt ich bei einem kleinen Blick zurück, vor dem heutigen Text aus Prediger 7. Doch der Vorteil der Weisheit ist, dass sie einen am Leben erhält. Aha, die Weisheit hält uns also am Leben. Na super. Was ist denn Weisheit? Ein akademischer Grad? Ist der Weise, der eine hohe Allgemeinbildung hat? Gott legt an die Weisheit andere Maßstäbe an. Weisheit bedeutet, dass man das Leben und die Menschen so sieht, wie Gott es sieht. Du bist also weise, wenn du einen Menschen ansiehst, so wie Gott ihn ansieht. Wenn du eine Situation siehst, egal wie katastrophal diese ist, wenn du sie so siehst, wie Gott sie sieht, dann bist du weise. Cool, ne? Und interessant, wer sich als weise in dieser Welt bezeichnet. Der Maßstab sind aber nicht wir Menschen, sondern Gott selbst. Wenn wir also die Bibel lesen, hält uns das doch dann irgendwie am Leben. Aber nicht dadurch, dass wir irgendeine magische Pflicht erfüllen, sondern wir lernen immer mehr, wie Gott selbst zu sehen und wie Gott zu denken. Es geht bei unserer stillen Zeit also nicht darum, ein gottgefälliges Ritual zu leben, das uns oder das aus uns einen besseren Christen macht. Das wäre Quatsch. Gott hat uns seine Denkenstrukturen und seine Sichtweisen in der Bibel dargelegt. Lesen wir also die Bibel, so nähern wir uns Schritt für Schritt an Gottes Denkens und Sichtweisen heran. So werden wir weise in Gottes Augen. Nur so erlangen wir den Gegenpol zum Denken dieser Welt. Wenn wir diesen Gegenpol nicht haben, bleiben wir im Denken dieser Welt gefangen und verstrickt. Wir legen irdische Maßstäbe an, die uns scheinbar glücklich machen, die uns scheinbar vieles um uns herum erklären. Wir drehen uns aber ausschließlich um uns selbst und verirren uns in den Wirren dieser Erde. Die Welt schreibt uns vor, welches Auto wir fahren müssen, um glücklich zu sein, welchen akademischen Grad wir haben müssen, um anerkannt zu sein, und welche Kleidung oder welche Figur unser Körper tragen muss. Ohne die Sichtweisen Gottes sind wir darum hoffnungslos verloren. Wer die Bibel liest, liest im Psalm 139, Vers 14: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, und das erkennt meine Seele wohl. Diese Selbstannahme kann nur von Herzen beten, der Gottes Sichtweisen eingenommen hat. Hast du schon mal in den Spiegel gesehen und das von Herzen gebetet? Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, und das erkennt meine Seele wohl. Wir wissen, dass uns ein tolles Auto auf Dauer nicht glücklich macht, und wir wissen, dass uns ein gutes Aussehen auf Dauer nicht glücklich macht. Ist übrigens auch vergänglich. Wir wissen, dass uns viel Geld auf Dauer nicht glücklich macht. Aber dennoch lassen wir oft dadurch verleiten. Das Wissen allein hilft uns nicht weiter. Die Bibel, die bildet den Gegenpol zu diesen Denkensweisen. Nun, jetzt ist ja das Buch der Prediger ganz bewusst ein Buch, welches sich mit dem irdischen Realismus des Glaubens befasst. Und so stellen wir sehr schnell fest, dass sich alle Religionen mit Weisheiten für das Leben befassen. So auch hier im Buch der Prediger. Ja, und manches Mal brauchen wir tatsächlich dieses. Wie gehen wir mit unserem Glauben im alltäglichen Leben um? Aber was unterscheidet die Bibel denn von anderen Religionen, die auch alle irgendwelche wichtigen Weisheiten enthalten für das Leben? Die Weisheit der Bibel verbessert nicht nur dein Leben, nein, sie gibt dir am Ende das Leben. Das ist das Großartige. Das unterscheidet die biblische Wahrheit von den Weisheiten der Religionen. Jesus selbst sagt, ich bin gekommen, euch Leben zu geben, nicht nur Weisheit. Wir folgen hier keiner Religion, in der ein erleuchteter, weiser Mann vor uns herläuft, dem wir immer ähnlicher werden wollen, dadurch ein tolles, gesellschaftsfähiges Leben erlangen. Nein, Jesus gibt uns das Leben. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10b, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das Leben und volle Genüge. Wow. Lukas 6, Vers 38, gebt, so wird euch gegeben. Ein voll gedrückt, geschüttelt und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit diesem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Auch das gehört zu den Weisheiten Gottes. Er gibt im Überfluss. Nun können wir ja meinen, dass wir Weisheit durch akribisches Lernen erlangen. Ist das so? Können wir an dieser Stelle auch durch unser Zutun tatsächlich unserem Gott ein Stückchen näher kommen? In der Luther-Übersetzung ist der Vers 11 so übersetzt. Weisheit ist gut mit einem Erbgut und hilft, dass sich einer der Sonne freuen kann. Die Weisheit lässt sich mit Erbgut vergleichen. Dieses kann von uns nicht erzwungen werden, egal was wir dafür tun. Und Paulus schreibt in Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand von euch die Einsicht fehlt, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, dann soll er Gott um diese Weisheit bitten. Und das passt eher zu unserem Gott. Nicht krampfhaft Weisheit durch eigene Kraft empfangen, sondern Gott bitten, er schenkt. Dabei muss man aber wirklich auch erwähnen, dass Faulheit nicht unbedingt belohnt wird. Wenn du Weisheit für eine besondere Entscheidung benötigst, so hast du die Zusage, dass Gott dir in diesem Fall die Weisheit gibt. Auch wenn wir uns manchmal schwer tun, Gottes Weisheit zu erkennen und zu glauben, irgendwie ein mystisches Zeichen zu bekommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns da manchmal selbst im Weg stehen. Johannes 17, Vers 3. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist die Weisheit, die das Leben bringt. Kommen wir also noch einmal zum eigentlichen Predigttext. Eines habe ich beobachtet in meinem nichtigen, flüchtigen Leben. Da ist ein Gerechter, der in seiner Gerechtigkeit zugrunde geht, und da ist ein Ungerechter, der in seiner Bosheit lange lebt. Sei nicht allzu gerecht und gib dich gar zu weise. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei nicht so oft ungerecht und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und von dem anderen nicht lässt. Wer Gott fürchtet, wird beidem gerecht. Sei also nicht allzu gerecht. Versuche nicht durch eigene Kraft zum Leben zu kommen. Du kannst es nicht durch deine Kraft. So sehr du dich bemühst, du kannst dein Leben dadurch nicht verlängern. Du kannst Gott nicht die Pistole auf die Brust setzen und sagen, schau, was ich für ein toller Christ bin und nun schenke mir ein schönes Leben. Wir Menschen verfallen oft in solche Denkensweisen. Irdisches Denken, Leistungsdenken, unser Maßstab gilt bei Gott nicht. Gott legt diesen Maßstab nicht an. Mache dich nicht durch deinen Glauben selbst kaputt, stehe dir nicht durch deinen Glauben selbst im Weg. Unser Herr hat uns genügend Beispiele gegeben, Beispiele dafür, dass es im Leben komplett anders laufen kann, als wir denken. Menschen, die ihr Leben für Gott eingesetzt haben, mussten früh sterben, mussten leiden. Und Jesus ganz vorne weg. Wir sollen es wissen, worauf es ankommt. Die Weisheit Gottes, dem Denken Gottes immer näher zu kommen und von der Weisheit beschenken zu lassen und an Jesus zu glauben. Und ja, die Weisheit Gottes hilft. Die Weisheiten Gottes helfen uns auch manchmal in diesem Leben. Das ist nicht ausgeschlossen. Jesus hat viele Kranke geheilt und tut es auch noch heute. Aber diese Geheilten mussten dann auch irgendwann wieder sterben. Und um Dietmars Beispiel der persönlichen Titanic aufzugreifen, in der Christen und Nichtchristen gleichermaßen umgekommen sind, sie hatten aber unterschiedliche Wege danach. Unser Glaube ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Es geht um das ewige Leben, was Jesus schenkt, um in seiner Nähe in aller Ewigkeit. Diese Einsicht, diese Weisheit will Gott uns, der Herr, schenken. Nimm dieses Geschenk an. Amen.